Normalerweise macht der neue Bundesrat, eine neue Bundesrätin 100 Tage genau nichts. Also nein, nicht ganz. Er oder sie sagt nichts. Und wir fragen nicht. Die Schonfrist hat sich irgendwann etabliert. Wie und warum genau, weiss man nicht. Also doch, man weiss es schon. Also mit dem Franklin D. Roosevelt und der Weltwirtschaftskrise zu, aber das führt jetzt eindeutig zu weit. Item. Normalerweise ziehen Bundesräte nach 100 Tagen Bilanz. Der Martin Fischer hat nicht so lange warten.
Bilanzauftritte von neuen Bundesratsmitgliedern finden in der Regel nach 100 Tagen statt. Dass ich bereits nach rund 50 Tagen vor Sie trete, hat gute Gründe. Zum einen haben wir in der aktuellen Sicherheitslage keine Zeit für langes Schweigen.
Auf dem Waffenplatz in Buren hat der neue Verteidigungsminister mit recht drastischen Worten vor einem Krieg gewarnt.
Wir müssen uns überlegen, sind wir richtig aufgestellt, um in diesem fließenden Übergang zwischen normaler Situation und Kriegssituation. Und für diese Situation müssen wir die richtige Führungsorganisation haben.
Und er hat ultimativ mehr Mittel für die Armee gefordert. Interessant ist auch, was er nicht gemacht hat. Er hat nicht über Frauen in der Armee geredet, über Diversität oder über Schutten. Dabei wäre er auch Sportminister. Was sagen uns die ersten 50 Tage von Martin Fischer? In welche Richtung geht es von hier weiter? Und wie? Das besprechen wir heute im Politbüro, und zwar mit Larissa Rien und dem Fabian Renz. Ich heiße Philipp Loser und ich bin in meinem Leben noch nie von einem Panzer gehüpft. Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Bleiben wir noch gerade beim Thema. Hast du den Sprung vom Panzer von Martin Fischer selber gesehen, Larissa? Du bist ja in Buren gesehen.
Nein, das ist das grosse Versäumnis von dem Tag. Ich glaube, das war, wo die Medien, wo ja an dem Waffenplatz, wo man sich vorstellen muss, ist wirklich am Ende der Welt, respektive am Ende der Schweiz, gerade an der französischen Grenze. Und die Medien sind dort mit einem Bus angekarrt worden aus Bern. Mit dem ÖV geht es ungefähr 3 Stunden oder noch länger. Und dann hat man quasi gesagt, so, der Termin ist jetzt durch, ich muss jetzt wieder in den Bus zurückgehen. Und dann sind nur noch die Fotografen und Kameraleute gewesen, die mit dem eigenen Auto gekommen sind. Und ich glaube, dass es dort fotografiert worden ist, weil während ich da war, hat es nicht so viel Action gegeben. Also es sind einfach die Panzer- und Aufklärungsfahrzeuge da gestanden und sehr viele Soldaten. Und die haben dann den Verteidigungsminister drum herumgeführt und haben den so ein bisschen gezeigt und ganz schüch erklärt, was denn das so für ein Panzer ist. Aber ja, viel mehr hat man nicht gesehen.
Hättest du gerne mehr Action gehabt?
Ja, also ich bin dann schon ein bisschen enttäuscht, als ich nachher das Bild gesehen habe. Ich dachte, das Spannende ist erst gekommen, als wir wieder weg sind.
Für alle, die das Bild nicht gesehen haben, was war drauf?
Also man sieht den Martin Fischer, eben den neuen Verteidigungsminister, wie er von einem Panzer runterspringt und sich so lässig mit einer Hand abstützt auf den Panzer, während er das macht. Und das Bild ist so von unten aufgenommen, also so, dass man eigentlich wirklich das Panzerrohr so schon in der Kamera drin hat. Und es ist ja sehr so ein bisschen episch inszeniert, das Ganze.
Fabian, du hast schon recht an ein ikonisches Bild aus den 70er Jahren erinnert, dich auch?
Ja, das habe ich an einer schönen, feinen Beobachtung von dir entnommen. Ich muss sagen, ich wäre gerne auf diese Parallelen gekommen, vielleicht von selber. Aber du hast natürlich recht, das Pfister-Foto erinnert an das Bild vom Bundesrat Tschudi, wo siebenmal auf dem Bundesratsreisli mit seinen Kolleginnen und Kollegen über Kuwait gewandert ist. Und dann sind sie zu einem Feegatter gekommen, und während die übrigen Bundesräte alle ums Gatter rumgelaufen sind, hat sich der Herr Tschudi mit einem eleganten Sprung drüber geschwungen. Ich weiss nicht, das hast du vielleicht recherchiert, Philipp, ob die Ähnlichkeit zufällig ist oder ob es ganz bewusst die Nachstellung jetzt war von Martin Pfister, aber die Ähnlichkeit, die ist da, ja.
Ich hoffe, Schwedlerin hat das nachher gefragt und der PK.
Aber der PK, das war ja alles gewesen, eben nachdem wir schon wieder gegangen sind.
Ah, das ist dann alles schon vorbei gewesen?
Ja, das ist
ja, dann müssen wir vielleicht müssen wir eine Nachfrage stellen. Welches Bild hat euch besser gefallen?
Es gibt natürlich einen, finde ich noch, recht entscheidenden Unterschied zwischen diesen zwei Bildern. Auf dem Bild mit dem Tschudi sind eben die anderen Bundesräte auch drauf. Und er demonstriert damit natürlich so eine gewisse lässige Überlegenheit über seine Kollegen. Die nehmen den bequemen Weg rund ums Gatter herum. Er hingegen überwindet das sportlich und mit Eleganz. So eine Konkurrenzsituation ist nicht abbildet, jetzt auf dem Foto mit Martin Pfister. Also es stehen da Leute vor Armee, beziehungsweise sind auch Leute vor Armee zu sehen auf dem Foto, aber es ist jetzt nicht so, dass der Martin Pfister da irgendwie sich über sein Kollegium stellen will. Insofern, ja, hat es noch etwas Sympathisches, oder?
Bei dir, Larissa?
Ja, dem Judy, sein Blick ist halt schelmischer, so, wo er das macht. Beim Pfister ist es eher so, ich glaube, etwas Praktisches. Also man hat wirklich den Eindruck, der will jetzt einfach schnell und einigermaßen elegant von dem Panzer runterkommen, weil man stellt sich vor, dass er jetzt da irgendwie versucht hätte, da komisch runterzuklettern, und das hätte ein Fotograf festgehalten. Das wäre dann ein anderes Bild geworden. Ich glaube, es ist wirklich mehr so ein bisschen versuchen wir es möglichst, ja, schon elegant, aber möglichst praktisch und schnell.
Stell dir vor, es hat einen angelegt, es hat auch ein Bild gegeben.
Ja.
Bilanzauftritte von neuen Bundesratsmitgliedern finden in der Regel nach 100 Tagen statt. Dass ich bereits nach rund 50 Tagen vor Sie trete, hat gute Gründe. Zum einen haben wir in der aktuellen Sicherheitslage keine Zeit für langes Schweigen.
Wir haben vorher schon mal gehört, der Auftritt ist nicht 100 Tage nach Amtsantritt passiert, sondern schon 50 Tage. Warum genau, Larissa?
Also eben normalerweise, müssen wir vielleicht noch schnell erklären, wartet eben Bundesräte immer 100 Tage, bis sie den ersten Medienauftritt haben. Also das heisst, vorher haben sie auch nichts bekannt an einer Medienkonferenz oder so, sondern sie haben dann den grossen programmatischen Auftritt, wo sie sagen quasi, das sind meine Prioritäten in den nächsten Jahren. Und das ist nach 100 Tagen, das hat sich eben so eingespielt. Jetzt hat aber der Pfister gefunden, das ist nicht möglich, 100 Tage zu warten, weil es ist so präsent im VBS, um jetzt aufrüsten und zum Aufräumen bei diesen Rüstungsbeschaffungen, die immer verspätet sind und diverse Probleme haben. Und er hat offenbar wollen demonstrieren, dass er die Dringlichkeit verstanden hat und dass er eben schnell vorwärts machen will und darum auch nicht einfach nochmal 50 Tage wartet mit seiner Medienkonferenz. Das Problem ist halt einfach ein bisschen dabei, er hat dann auch nicht so viel können sagen.
In dem Zusammenhang vielleicht noch interessant, was hat eigentlich seine Vorgängerin, die Viola Amherd, an ihrer 100-Tage-Bilanz-Medienkonferenz gesagt? Sie hat schlicht und einfach gar nichts gesagt. Sie hat die 100-Tage-Konferenz ausfallen lassen. Die Begründung war, es gäbe nichts zu sagen, es gäbe nichts zu kommunizieren. So gesehen natürlich ein sehr markanter Unterschied zu ihrem Nachfolger Martin Pfister, der jetzt nicht einmal mehr die 100 Tage will abwarten, sondern die Frist eben, wie gesagt, halbiert hat.
Du sagst, Larissa, er hat nicht so viel gesagt. Was hat er denn gesagt?
Er hat gesagt, er habe drei Prioritäten. Erstens will er die Sicherheitspolitik strategisch weiterentwickeln. Zweitens will er die Armee so aufstellen, dass sie Bedrohungen wirksam begegnen können, dass sie kriegsbereit ist, um es ein bisschen prägnanter zu sagen. Und er will das Vertrauen ins VBS erhöhen. Das sind seine drei Prioritäten. Im Detail ist dann aber noch nicht so viel gekommen. Also, beim Vertrauen ins VBS hat er gesagt, er hat ja jetzt eine neue Prüfstelle geschaffen, intern, wo quasi die anderen auf die Finger schaut, ob sie das Geld gut einsetzt und so. Das hat er tatsächlich schon gemacht. Bei den anderen beiden Punkten hat er darauf verweisen, es kommt jetzt eine sicherheitspolitische Strategie und so, und die wird dann da sehr viel in diese Richtung vorgehen. Aber das hat halt auch das Parlament schon bestellt gehabt. Also da ist auch vieles schon vor ihm aufgeleist gewesen. Insofern ist jetzt das auch nicht so überraschend gewesen. Und eben im Detail, was heisst es denn, wenn die Armee kriegsbereit muss sein, quasi nach zwei Tagen? Was muss sie denn sonst für Abstrich machen, um das können leisten? Zu all dem hat er eben noch nicht viel können sagen.
Aber kriegsbereit ist sie in dem Fall nicht.
Nein, aber das haben wir ja schon gewusst. Also da hat ja der Thomas Süssli, der Armeechef, hat ja mehrmals Interviews gegeben, wo er sich dazu sehr, sehr deutlich geäussert hat, für manche Leute zu deutlich, wo er eben gesagt hat, wir könnten nicht einmal ein paar Tage durchhalten oder sicher nicht mehr als drei Wochen, wenn wir angegriffen würden. Und ja, der Punkt ist quasi, dass die Armee jetzt zu fest auf so Friedenseinsätze, auf sogenannte subsidiäre Einsätze auch, also das sind so Hilfseinsätze, zum Beispiel am Lauberhornrennen oder so, ausgerichtet sei und zu wenig auf effektiv den Kampf. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass vieles Material fehlt, dass gerade eben Panzer viel in sehr schlechtem Zustand sind, Artillerie auch, die Luftverteidigung auch. Aber es hat eben auch damit zu tun, wie trainieren dann die Leute, auf was bereiten sie sich effektiv vor.
Also für das Lauberhorn längt, für die russische Invasion noch nicht. Fabian, hat es erstaunt, wie fest er sich auf ein Thema fokussiert hat bei der Bilanz, bei der ersten?
Nein, das hat mich nicht erstaunt, weil so der, sagen wir mal, so der sicherheitspolitische Stimmungsumschwung, der hat sich ja schon seit längerem angedeutet. Ich gehe sehr schwer davon aus, dass wenn nicht der Martin Pfister, sondern sein Konkurrent bei der Bundesratswahl, der Markus Ritter, zu Rennen gemacht hätte, dann hätte das wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich getönt nach den ersten 100 Tagen. Das ist auch etwas, was namentlich die bürgerlichen Politiker im Parlament ganz klar erwartet vom Chef VBS, dass er sein Departement auf den sogenannten Ernstfall ausrichtet. Insofern nein, es hat mich nicht überrascht.
Aber wie oft er von einem tatsächlichen Krieg, der uns bevorsteht, geschwätzt hat, ist schon ein bisschen beunruhigend gewesen, nicht?
Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob es auch ein Stück weit damit zu tun hat, mit was er sich beschäftigt hat in der Vergangenheit. Er ist ja ein Experte für den Bundesrat Philipp Etter, hat seine Abschlussarbeit an der Uni über die Person verfasst, hat auch an einer Dissertation geschafft über den Philipp Etter. Und der Philipp Etter war ein Kriegsbundesrat gewesen, oder? Also, in der Biografie von Philipp Etter geht es sehr viel um den Krieg, um Kriegsvorbereitungen, geistige Landesverteidigung, oder? Da ist der Etter eine Schlüsselfigur gewesen. Und ich könnte mir schon noch vorstellen, oder, dass das jemand wie der Martin Pfister natürlich auch prägt, wenn er jetzt das Amt vom Verteidigungsminister ausübt.
Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, was uns für Diskussionen erwartet in Bundesbern. Also es wird ja sehr stark um Finanzen gehen, wieder mal das Jahr, also ums Sparen. Und im Herbst kommt dann das grosse Sparpaket, wo alle Departemente müssen Abstrich machen, mehr oder weniger, außer das VBS. Und ich glaube vor allem, er hat wollen mit dem die Begründung schon mal liefern, warum das VBS eben sicher nicht weniger, aber eher noch mehr Geld braucht, als jetzt aktuell eingeplant ist. Und mit dem muss er natürlich schon quasi die Wahrnehmungsschwelle ein bisschen verschieben. Also ich glaube, in Nordeuropa ist es ja so, dass die Gefahr von einem effektiven Krieg oder einem Angriff von Russland auf andere Länder noch ganz anders wahrgenommen wird. Also im Moment eben sieht man auch, was an der finnischen Grenze passiert, dass dort Russland seine Stützpunkte ausbaut. Man hört auch, dass Russland sehr viele moderne Waffen am Produzieren ist, aber die in der Ukraine nicht einsetzt. Also es gibt tatsächlich relativ viele Hinweise darauf, dass der Putin könnte planen, in den nächsten Jahren ein NATO-Land möglicherweise anzugreifen und einmal zu testen, ob der Bündnisfall dann auch funktioniert, also ob die anderen Partnerstaaten dem Land, das angegriffen wird, effektiv zu Hilfe eilen und wie sie dann das Land unterstützen. Und das ist eigentlich etwas, wo man gerade eben in den baltischen Staaten, aber auch in Finnland, Schweden, schon länger gehört. Jetzt haben sich Staatschefs und Staatschefinnen auch schon sehr klar dazu geäussert. In der Schweiz ist man eher noch ein bisschen vorsichtiger gewesen. Natürlich ist man auch weniger unmittelbar bedroht. Da sind noch viele andere Länder dazwischen. Aber trotzdem, die Gefahr von einem sich weiter ausbreitenden Krieg in Europa, ich glaube, die ist schon da. Und ich habe das Gefühl, er will jetzt einfach noch mehr betonen, hey, das betrifft im Fall auch uns. Und das ist sicher auch eben zum können noch mehr Geld fordern in Zukunft. Das hat er ja auch tatsächlich schon gemacht an der Medienkonferenz, indem er wieder mal so einen Schlenker gemacht hat, wie eben man durchaus auch der Viola Amherd zutraut hat, dass er zuerst sagt, ich halte mich als Kollegialitätsprinzip, das Parlament muss entscheiden, wie das Budget ist, der Bundesrat hat sich da positioniert und dann sagt er zwei Sätze später in die Kamera von SRF, er persönlich sei schon überzeugt, dass es mehr Geld brauche.
Ja, ich habe auch ein bisschen schmunzeln müssen, oder, wo ich all die Appelle gehört habe. Vor ungefähr 2 Monaten hat unsere Kollegin Simone Steiner einmal recherchiert, wie es um die Kommunikationsabteilung im VBS bestellt ist. Die wächst also unbremst. Offenbar hat sie kürzlich erstmals die Marke von 100 Vollzeitstellen überschritten. Es sind fast 25 Millionen Franken im Jahr, wo die Abteilung verschlingt. Fast jedes Gebirgsbataillon und jede Infanterieschule hat noch irgendwo einen eigenen Social-Media-Kanal. Also es sind schon Zustände, wo man muss sagen, deutet jetzt nicht darauf hin, dass da das Departement um jeden Rappen kämpfen muss. Also wenn man so ein bisschen in einer krisengeschüttelten Branche wie der Medienbranche schafft, dann kann man da also nur von Neid erblassen, wenn man mit diesen Entwicklungen sich befasst. Insofern, ja, man muss das vielleicht auch immer ein bisschen relativieren und die Klagen ums fehlende Geld.
Kleine Anekdote dazu. Also in Büro auf dem Waffenplatz hat's, ich habe es nicht genau gezählt, aber also es sind jetzt sicher mindestens 8 Leute gewesen mit Kameras oder Handys in Uniform, die irgendwie den Besuch gefilmt haben. Also es ist also gross inszeniert worden.
Und trotzdem ist das Beste verpasst. Das heisst, zusammengefasst, er ist so ein bisschen halb Taktiker, halb Apokalyptiker.
Also Apokalypse würde ich nicht sagen, weil, wie gesagt, also ich glaube, es gibt eine reale Bedrohung, gerade für Länder in Nordeuropa. Aber ja, halb Taktiker sicher und halb glaube ich auch wirklich, dass er selber auch glaubt, dass die Gefahr von einem sich weiter ausbreitenden Krieg relativ hoch ist aktuell in Europa.
Das ist das, was er selber gesagt hat. Was hat denn ihr für einen Eindruck von den ersten 50 Tagen von Martin Pfister?
Ja, nach aussen hat man jetzt noch nicht so viel mitbekommen, was er effektiv bewirkt hätte. Also wir haben dann A4-Seite auch von dieser riesigen Kommunikationsabteilung zugeliefert bekommen, voller Bundesratsgeschäft. Alles eher so ein bisschen im Pflichtstoffbereich, den er jetzt eben schon in den Bundesrat gebracht hat in seinen ersten 50 Tagen. Und eine Auflistung auch von Reisen, die er gemacht hat. Also er war in Österreich gewesen, unter anderem an so einer internationalen Truppenübung, wo sich die Schweiz beteiligt hat. Und gleichzeitig hat er sich natürlich auch um sein Team kümmern. Also um den sogenannten Stab, hat zwei persönliche Mitarbeiterinnen schon verpflichtet. Er hat sonst diverse Personalentscheide getroffen. Also ich glaube, er ist schon vor allem noch mit der internen Organisation beschäftigt gewesen. Er hat die neue Aufsichtsstelle geschaffen. Also nach aussen gewirkt hat er jetzt noch nicht so fest. Aber ich meine, es gibt durchaus, glaube ich, Aufraumbedarf in gewissen Teilen vom VBS. Insofern, ja, ist jetzt das sicher eine sinnvolle Priorität, wo er da setzt. Sonst, wie gesagt, kann ich noch wenig dazu sagen, in welche Richtung dass er wirklich das VBS bringen wird. Was relativ klar schon ist, ist eben, dass er den Kurs von der internationalen Kooperation, den Viola Amherd schon angefangen hat, dass er den wird fortsetzen. Da hat er auch recht viel dazu gesagt jetzt an dieser Medienkonferenz. Und ich glaube, seine Priorität wird vor allem auf die Zusammenarbeit mit europäischen Ländern liegen und ein bisschen weniger auf der NATO, weil halt NATO schon auch ein schwieriges Territorium ist, weil da hat man sofort die unheilige Allianz von links und rechts, die rechten NATO-Gegner, die finden, nein, ja, keine internationale Kooperation, die Schweiz soll sich absolut allein können verteidigen, und die Linken, die sagen, nein, das ist ein Kriegsbündnis und da wollen wir auf keinen Fall zu näher herankommen. Und darum, glaube ich, will er eher so ein bisschen mit europäischen Partnerschaften, wo er die Linken eher auf seiner Seite hat, will er die internationale Kooperation ausbauen.
Er hat im Interview mit CA Media noch zwei persönliche Noten reingebracht zu seinen ersten 50 Tagen, die ich noch interessant finde. Also einerseits sagt er, die Regierungsarbeit im Kanton Zug, wo er ja vorher war, und im Bundesrat, die unterscheide sich gar nicht so verrückt. Also die Art, wie in der Zuger Kantonsregierung Entscheid vorbereitet werden, die unterscheide sich nicht gross von der Art, wie Entscheid im Bundesrat vorbereitet werden. Das habe ich noch interessant gefunden, weil man geht ja doch davon aus, dass der Wechsel von einer Regierung, von einem kleinen Kanton in den Bundesrat, dass das ein grosser Sprung ist, dass es da grundlegende Unterschiede gibt, aber er empfindet die offenbar nicht als so drastisch. Was er auch noch gesagt hat in diesem Interview ist, dass er sich wahnsinnig geärgert hat jetzt, dass es nach fast jeder Bundesratssitzung Indiskretionen und Leaks gegeben hätte.
Als wäre er schon immer Bundesrat, hey?
Ja, ja, eben, also wortwörtlich, ich zitiere jetzt da, ich toleriere dies nicht und würde hart durchgreifen, wenn dies in meinem Departement geschehen würde.
Ja, es ist auch etwas, wo ja die Viola Amherd sehr oft gesagt hat. Also in vielen Sachen erinnert es tatsächlich an ihren Kurs, finde ich. Aber was du am Anfang schon angesprochen hast, Philipp, ist eben, dass es durchaus auch grosse Unterschiede gibt bei dem, was er nicht gesagt hat an dieser Medienkonferenz, weil er hat kein einziges Mal über Frauen in der Armee geredet. Obwohl er zum Beispiel darüber geredet hat, dass man ja die Alimentierung müsse sichern, also dass die Armee genügend Personal hätte, dass das ein Problem ist und dass man sich da muss Lösungen überlegen. Aber er hat dann eben mehr davon geredet, eben, dass man muss Abwanderer im Zivildienst verhindern und so. Und Frauen sind nicht ein grosses Thema gewesen. Ich habe ihn dann noch darauf angesprochen, zwischendurch. Und dann hat er gefunden, ja, Also ich finde es schon gut, was da die Viola Amherd gemacht hat. Aber es ist halt einfach so, dass nur mit einem obligatorischen Orientierungstag für Frauen, was ja auch schon eine riesen Sache ist, quasi organisatorisch. Sonst hat es wahrscheinlich nicht so einen grossen Impact, aber organisatorisch muss man sogar die Verfassung ändern, um da eine Pflicht einzuführen. Aber eben da habe ich das Gefühl, da können wir halt nicht so viel erreichen. Und eine Dienstpflicht für Frauen ist halt schon etwas, wo sehr viele Fragen nach sich würde ziehen. Also hat man so das Gefühl, da tut das einfach ein bisschen hinten rausschieben. Das ist jetzt nicht für ihn erst Priorität, auch nicht zweite, auch nicht dritte. Und das Gleiche gilt eben für Umweltthemen oder Fragen wahrscheinlich wie Religion in der Armee, dass man zum Beispiel eben auch Moslems Zugang gibt oder Moslems erlaubt, ihre Religion auszuüben und so. Das ist, glaube ich, alles einfach, ist ihm schon durchaus nicht widerläufig, aber es ist jetzt auch nicht etwas, wo in besonders oberst auf der To-Do-Liste steht.
Interessant finde ich auch, wie man im Parlament ihn wahrnimmt, jetzt nach den ersten 50 Tagen. Der SP-Nationalrat Fabian Molina, der SVP-Politiker Michael Götte und andere haben sich unlängst da in einem Artikel vor NZZ dazu geäussert. Sie kommen zu einem recht ähnlichen Schluss, nämlich, dass man ihn eigentlich noch kaum wahrnimmt, dass er vor allem zuhört. Also er redet noch nicht viel, sondern hört zu. Er versucht sich offenbar immer noch ein Bild zu verschaffen, einen Überblick zu gewinnen, seine Netze auszuwerfen und hält sich offenbar auch gegenüber den Sicherheitspolitikerinnen und Sicherheitspolitikern noch deutlich zurück mit eigenen Akzenten.
Du hast es gesagt, was er in der Armee nicht erwähnt, Frauen, Diversity, so Sachen. Auch die anderen beiden Buchstaben von seinem Departement, das B und das S, Bevölkerungsschutz und Sport, sind ihm nicht so nahe, haben wir das Gefühl. Oder haben wir jetzt noch nicht?
Ja, Bevölkerungsschutz war schon ein bisschen ein Thema gewesen, weil es natürlich aktuell zum Beispiel auch um Platten geht, also ob die Armee dort irgendwann muss einen Einsatz leisten muss. Das ist schon ein bisschen zu Wort gekommen. Sport eigentlich nur im Zusammenhang mit der Eishockey-WM, weil er gerade an dem Morgen von Schweden zurückgeflogen ist und gesagt hat, ja, er hätte jetzt leider keine Goldmedaille können mitbringen können, aber damit hat es sich auch schon wieder gehabt. Also was er als Sportminister für Prioritäten setzt, nobody knows.
Was sind jetzt die grössten Projekte und Schwierigkeiten, die er muss bewältigen in seinem Departement?
Ja, ich glaube, die Liste ist riesig lang, oder? Also, es sind natürlich diverse Beschaffungsprojekte, die er wird managen müssen. Er hat der F-35, der Kampfflüger, den wir in den USA bestellt haben, der eine hoch anspruchsvolle Aufgabe werden wird, den einzuführen in der Armee. Es sind IT-Projekte aufgeleist oder geplant oder in Schieflage, wo er muss schauen, dass da nicht grosse finanzielle Debakel entstehen. Und es sind natürlich die personellen Vakanzen, oder? Er muss den Armeechef ersetzen. Er muss den Chef vom Nachrichtendienst ersetzen. Also sehr zentrale Schlüsselstellen in dem Departement. Und da, das hat die Vergangenheit ja oft gezeigt, kann ganz viel schief gehen, wenn man da eben nicht die richtigen Entscheid trifft.
Ja, dort hat er auch schon angefangen bei diesen beiden Personalien, weil es ja so ist, dass der Armeechef auf Ende Jahr seinen Rücktritt angekündigt hat und der NDB-Chef auf März 26 und man glaubt zumindest beim NDB eher froh wäre, wenn man früher noch einen Wechsel könnte machen. Und er hat jetzt zwei Findungskommissionen einberufen für die Ämter. Und die Frage ist jetzt, lange es noch vor der Sommerferien, mindestens mal für eine erste von diesen Personalien? Das wäre sicher nicht schlecht, weil gerade beim NDB-Chef, wenn man da jemanden profiliert holt, vielleicht aus der Privatwirtschaft, dann hat der auch noch ein bisschen Kündigungsfrist und so. Ja, also das ist sicher etwas, wo er sich als erstes muss darum kümmern, um die zwei wirklich sehr wichtigen Figuren in seinem Departement. Und was auch bald sollte kommen, ist eine rüstungspolitische Strategie. Nachher kommt eben auch noch die sicherheitspolitische Strategie. Also quasi so die grossen Würfe. Wo wollen wir eigentlich hin? Was wollen wir eigentlich können als Schweiz im Sicherheitsbereich? Ja, das müsste er auch, oder müssen seine Leute vor allem vorlegen in nächster Zeit.
Wenn wir schon vom Personal haben, was er auch gemacht hat, das hast du gesagt, Larissa, in den ersten 50 Tagen ist sein innerer Zirkel aufgestellt. Wie sieht der aus? Das sagt ja immer noch viel aus über einen neuen Bundesrat.
Ja, also er hat nicht alle Leute ausgewechselt bis jetzt. Das ist schon mal interessant. Und er hat sich noch relativ viel Zeit gelassen, dunkt es mich, um die wirklich aussuchen. Vielleicht hat es auf der jeweiligen Seite der Kandidatinnen und Kandidaten Gründe für das. Aber er hat zum Beispiel den Generalsekretär bis jetzt behalten, wo schon die Viola Amherd am Schluss gehabt hat. Sie hat ja den Toni Eder dann verabschiedet gehabt und hat letztes Jahr noch einen neuen Generalsekretär ernannt. Das ist der Herr Büchel. Und der bleibt jetzt, zumindest weiss man vorerst nichts anders. Das ist jemand, der auch schon geschafft hat für den Bundesrat Theiss und für die Bundesrätin Leuthard. Also hat eine lange Mitte-Tradition, kann man auch sagen, und kennt die Verwaltung sehr gut. Und dann hat er aber auch noch Wechsel vorgenommen. Also bei den persönlichen Mitarbeitern hat er zwei Frauen ernannt. Zibyl Eigenmann, die ist Grossrätin in Bern gewesen bis jetzt. Und die Valérie Michel, die ist Diplomatin und ist eine Romande. Also er hat sicher auch sich Mühe gegeben, um im inneren Zirkel auch jemanden aus der Romande zu haben. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Plus eben Leute, die politisch wahrscheinlich ihm schon auch nahe sind, aber nicht nur quasi Leute aus der eigenen Partei. Und jetzt kann es natürlich sein, dass es noch mehr Wechsel gibt in dem inneren Zirkel, aber jetzt hat er dann langsam mal so ein bisschen ein Team zusammen.
Was ist denn mit all den Walliser, die Viola Amherd dargestellt haben?
Also ein von diesen Walliser, der bekannt ist, ist der Krummchef von der Viola Amherd, der Renato Kalbermatten, und der ist vorerst immer noch beim Herrn Pfister. Und sonst gibt es vor allem innerhalb vom Departement auf Positionen, die typischerweise im Bundesrat nicht unbedingt auswechseln. Also es ist ja nicht so wie der US-Verwaltung, das ganze Team alle wichtigen Positionen ausgewechselt würden in der Schweiz, wenn ein neuer Bundesrat kommt, sondern in der Regel ist es eben nur der innerste Zirkel, wie du gesagt hast, Philipp, und das sind persönliche Mitarbeiter, Kommchef und eben Generalsekretär. Dort gibt es am ehesten Wechsel und auf anderen so ein bisschen Bundesamtsleitungen eher weniger oder zumindest erst später, wenn man wirklich merkt, man ist nicht zufrieden mit jemandem, das macht man nicht einfach so, weil es halt so gemacht wird.
Wir haben jetzt natürlich auch Konstellation, dass auf eine Mitte-Bundesrätin ein Mitte-Bundesrat gefolgt ist. Und es macht natürlich schon etwas aus, ob es an der Spitze vom Departement wie einen politischen Wechsel gibt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ans UVEC denken, ans Umwelt-, Verkehrs- und Energiedepartement, dort haben wir jahrelang eine Sozialdemokratin gehabt, Simonetta Sommaruga. Dann ist der Albert Rösti von der SVP, also ein ganz klarer politischer Wechsel an der Spitze, und das zieht dann in aller Regel auch eine gründliche Änderung im persönlichen Umfeld von Departementsvorsteherin oder vom Departementsvorsteher nach sich. Jetzt da eben haben wir die Situation, dass es kein politischer grundsätzlicher Wechsel gibt oder mit zwei Mittevertretern. Und du hast es ja schon erwähnt, Larissa, der Generalsekretär zum Beispiel, ist einer, der sich wirklich auch durchgedient hat durch die verschiedenen Mitte-Departemente. Insofern ist es da sicher auch eine Konstellation, die für eine gewisse Kontinuität in der Personalpolitik spricht.
Der Unterschied zum anderen, in Anführungszeichen, neue Bundesrat, Beat Jans, ist schon noch gross, oder? Der Jans hat ja recht viele Leute von außen angestellt, was ihm viel Kritik eingebracht hat. Das ist wie das Gegenmodell, was jetzt der Pfister macht.
Also gut, der Jans ist ja vor allem in Kritik geraten, weil er sein Generalsekretariat besetzt hat mit zwei alten Weggefährten aus Basel, wo beide eher jünger sind und die Bundesverwaltung vor allem nicht gut kennen. Also das wird ihm vor allem vorgeworfen, dass er da nicht den Versuch unternommen hat, Leute an sich zu binden, die wirklich den riesen Tanker namens Bundesverwaltung gut kennt.
Also eher jünger sind übrigens die beiden persönlichen Mitarbeiterinnen vom Pfister auch. Und da können wir jetzt wieder unsere Alter- und Lebenserfahrungsdiskussion führen. Fabian, da werden wir uns ja bekanntlich nicht unbedingt einig.
Ja, aber ich würde sagen, oder beim Jans ist es so, dass die zwei jüngeren Personen das Generalsekretariat führen. PM ist wie noch so ein bisschen etwas anderes. Oder? Das ist so ein bisschen eine andere Funktion. Das Generalsekretariat wird bei Martin Pfister jetzt von einer sehr erfahrenen Persönlichkeit geleitet.
Das heisst, Larissa, übersetzt von Fabian, du könntest könntest PM werden, aber nicht Generalsekretärin.
Du, ich hoffe immer noch, dass ich nicht in den nächsten 5 Jahren oder so muss da über die Straße wechseln, aber man weiß ja nie, was mit der Medienbranche noch so passiert. Also insofern, ja, wäre das wahrscheinlich so die einzige Karriereperspektive, die ich hätte, abseits vom Journalismus.
Hat der Pfister auch außerhalb von seinem Dossier schon eine Wirkung entfaltet im Bundesrat? Was hat das Gefühl?
Ich meine, es hat vor allem einen Entscheid gegeben, oder, wo er jetzt zuerst mal so ein bisschen Schlagzeilen gemacht hat. Und das ist die Frage, ob die neuen Verträge mit der EU in einer Volksabstimmung sollen Ständemehr unterstellt werden, respektive eben ein sogenanntes obligatorisches Referendum, wo das Ständemehr beinhaltet, vorgesehen will für die Verträge, oder ob es ein fakultatives Referendum sein soll, wo dann eben das Volksmehr langt. Da hat er dem Vernehmen nach den Ausschlag gegeben, dass sich der Bundesrat mit einer 4-3 Mehrheit gegen ein obligatorisches respektive für ein fakultatives Referendum ausgesprochen hat. Und ich glaube, da dürfen wir jetzt davon ausgehen, der Entscheid wäre anders rausgekommen, wenn statt dem Pfister der europaskeptischere Markus Ritter gewählt worden wäre.
Es wird auch so ein bisschen gemunkelt, dass der Pfister soll auf den Ignacio Cassis, also auf den Außenminister, eingewirkt haben, wo man sagt, dass er sich lange unsicher gewesen sei. Also er hätte schon eher richtig einfaches Meer tendiert, also gegen ein Ständemeer, aber er sei sich unsicher gewesen. Und dann gibt es eine Erzählung, dass der Pfister quasi ihm da noch Argumente geliefert hätte. Aber das kann sehr gut, das kann sehr gut einfach eine Berner Legende sein, ehrlich gesagt. Das kann man ja dann nie so gut nachprüfen, was jetzt da im Zwiegespräch zwischen Cassis und Pfister genau passiert ist.
Es ist offensichtlich, dass der Pfister eher EU-freundlich ist. Das haben wir auch bei der Bilanz-PK gesehen, wo es ja auch um das Rüstungsprogramm von der EU gegangen ist. Glaubt ihr, das könnte noch zum Problem werden für ihn, wenn er dann angewiesen ist auf Stimmen von rechts von der Mitte?
Ja, das hat man nicht erst bei der Bilanzmedienkonferenz gesehen, sondern das hat sich ja schon vor der Bundesratswahl abzeichnet, beziehungsweise ist dort eigentlich schon rausgehoben worden als ein wesentlicher Unterschied zum Markus Ritter. Und ich meine, es ist immer so ein bisschen die Rolle gewesen von der Mitte im Bundesrat und übrigens auch von der Mitte im Parlament, um da und dort eben das berühmte Züngli an der Waage zu spielen und mal dieser Seite und mal der anderen zu Mehrheiten zu verhelfen. Insofern denke ich nicht, dass das für ihn ein Problem wird, sondern im Gegenteil, oder? Es ist wie so eine Möglichkeit, wo er eben hat, Akzent zu setzen, Prägung reinbringen und die Politik vom Bundesrat außerhalb von seinem Departement immer wieder so einen Schlüsselmoment auch zu prägen.
Ich glaube, er hat bei der SVP namentlich im Moment nur Schonfrist. Ich glaube, die SVP erhofft sich eben auch, dass da jetzt ein Momentum gibt eben für mehr Armeebudget noch, dass er da noch etwas bewegen kann. Und so lange, glaube ich, wird sie ihn nicht gross in die Pfanne hauen. Die Lega im Tessin hat ihn schon in die Pfanne gehauen wegen dem EU-Entscheid und quasi als Landesverräter betitelt, zusammen mit den anderen 3 Bundesräten, die gleich gestimmt haben wie er. Aber eben von der SVP ist eigentlich erstaunlich wenig gekommen. Die hat sich dann sehr auf den Ignacio Cassis eingeschossen nach dem Ständemehrentscheid. Und insofern glaube ich wirklich, aktuell hat er von der SVP noch nicht so viel zu befürchten. Auch weil zum Beispiel bei einem von diesen Kooperationsprojekten, wo sich die Schweiz könnte allenfalls beteiligen, das ist der sogenannte Safe-Mechanismus, wo sehr viel Geld soll verteilt werden in den nächsten Jahren für die Rüstungsindustrie. Wenn sich eben die Schweiz dort anschliessen kann, dann ist das für die Schweizer Rüstungsindustrie natürlich auch interessant. Und das ist ja durchaus jetzt eine Industrie, also auch Swissmem und die ganzen Verbände sind ja jetzt nicht ein linke Verband, sondern da gibt es durchaus auch viele SVP-Vertreter drin. Und solange eben bei dieser Kooperation auch noch so Aspekte rausschauen, glaube ich, wird sich jetzt die SVP da nicht so fest querstellen wie in anderen Fragen, wo es eben um internationale Zusammenarbeit geht.
Wenn ihr jetzt noch ein bisschen früher schaut, was traut ihr ihm zu, im Pfister? Auch aus der Erfahrung zu den ersten 50 Tagen?
Also wenn schon unsere Parlamentarierinnen und Parlamentarier noch nicht so richtig schlau werden aus dem Pfister, wäre es geradezu anmassend, wenn ich mir da schon mehr würde.
Fabian.
Kristallkugeln erlauben. Nein, ich finde es wirklich schwierig, oder? Ich denke, der Martin Pfister ist eine integrative Figur. Das ist ja übrigens auch eine Wirkung, die man ihm jetzt schon ansagt aus den ersten 50 Tagen, dass sich das Klima im Bundesratskollegium wieder ein bisschen verbessert hat. Also vorher war es belastet gewesen durch das Spannungsverhältnis von Viola Amherd und der Karin Keller-Sutter insbesondere. Das ist jetzt wieder besser und ich denke, da drin liegt sicher bis zu einem gewissen Mass auch die Chance von Martin Pfister, dass er in der Lage sein könnte, für Projekte auch lagerübergreifende Mehrheiten zu schaffen. Insofern, ja, darf man ihm alles Gute wünschen, aber ich glaube, jetzt schon prophezeien, wie es denn unter ihm rauskommt und ob er in der Lage sein wird, die mordsmächtigen Baustellen in diesem Departement wirklich zu bereinigen, fände ich jetzt wirklich noch zu früh.
Ja, da halte ich mich jetzt auch ein bisschen an Fabian. Und zwar glaube ich, also so die Persönlichkeit, die er jetzt an den Tag legt, also dass er eben überlegt, an die Sache hingeht, dass er offenbar zulässt, dass er sich irgendwie ein Bild will verschaffen und dass er gleich auch zeigt, dass er etwas will bewirken und dass er auch will Einfluss nehmen im Bundesrat. Ich glaube, dass es zeigt in eine nicht schlechte Richtung. Auf der anderen Seite eben haben das auch schon viele vor ihm versucht und haben im VBS dann nicht so viel können bewirken, wie sie haben wollen, weil das einfach ein riesiges Departement ist mit extrem vielen Leuten und extrem vielen kleinen Königreichen, wo alle ein bisschen unterschiedliche Interessen haben und um das wirklich sozusagen beherrschen oder kontrollieren und alles im Griff zu haben, das ist nicht ganz einfach. Und um jetzt schon sagen, ja, er wird das definitiv besser machen als Frau Amherd oder er wird das besser machen auch noch als Vorgänger von der Amherd, also als der Guy Parmenat und Ueli Maurer, das würde ich jetzt mal noch nicht garantieren, aber ich glaube, da müssen wir effektiv uns noch ein bisschen überraschen lassen, aber ich glaube, es wird vor allem auch interessant werden, ob genau das klingt, was Fabian vorhin gesagt hat, quasi Mehrheit auf beide Seiten schaffen, was ja eigentlich so ein bisschen Funktion auch von einem Mitte-Politiker sollte sein, nicht nur im Parlament, sondern auch im Bundesrat, und dass eben quasi die berühmte bürgerliche Übermacht im Bundesrat, die zwei FDPler und die zwei SVPler vielleicht auch mal in gewissen Fragen aufgesplittet würden, dass sie wirklich den einen oder anderen zu überzeugen, auch von einer Inner-Mitte, vielleicht Mitte-Links-Position. Das wäre sehr interessant, wenn das würde passieren. Aber auch da kann man, glaube ich, aus dem einen Europa-Entscheid noch nicht so viel schliessen.
Um mit dem Anfang aufzuhören, der Judy ist 1970 fotografiert worden, bei seiner eleganten Flanke über das Viehgatter. Dort hat er seine grossen Projekte schon im Trockenen gehabt, die AV unter anderem. Der Pfister ist jetzt fotografiert worden, ganz am Anfang von seiner Bundesratskarriere. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Omen?
Es wäre wahrscheinlich ein böses Omen gewesen, wenn er vom Panther runtergepurzelt wäre. Ich kann da vielleicht noch kleine Anekdoten erzählen. Also, das führt jetzt weit zurück in die Vergangenheit, wo der Julius Cäsar im römischen Bürgerkrieg mit seinen Truppen nach Afrika gesegelt ist, um dort seine römischen Rivalen zu schalten. Da ist er in dem Moment, wo er vom Schiff aus an Land gegangen ist, ist er gestolpert und am Boden gefallen. Und es hat dort noch keine Fotokameras gegeben, aber die Römer sind sehr, sehr abergläubisch gewesen, oder? Und Legionäre, die das gesehen haben, die sind entsetzt gewesen, oder? Und der Julius Cäsar, der hat das aber instinktiv gerade begriffen, dass das auch für ihn jetzt eine gefährliche Situation werden könnte. Und dann hat er die Arme ausgestreckt, so tun, als hätte er sich extra am Boden geworfen und gerufen, ich fasse dich, Afrika. Und hat dann, die Situation so für sich ins Gute gewendet, einfach so viel zur Symbolkraft von Bildern.
Also man kann ja sagen, was man will, aber zuerst ist er mit dem Judy verglichen worden und jetzt schon mit dem Julius Cäsar durch den Sprung von dem Panzer. Also was willst du noch mehr?
Gut, Absturzgefahr nach so einem Start ist gleich halt recht gross. Wunderbar. Larissa Rhein in Bern, Fabian Renz in Zürich. Danke, dass du mitgeschätzt hast. Das war es mit der aktuellen Folge vom Politbüro. Produziert hat die Episode Mirja Gabatuller. Ich heiße Philipp Loos und wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dann. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.
Ciao miteinander.